Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, steht geschrieben beim Propheten Jesaja im 62. Kapitel. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen. Die dir den Herrn oder die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Herrn. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm: Ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen. Sondern die es einsammeln, sollen es auch essen und den Herrn rühmen, und die ihn einbringen, sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, machet Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde, saget der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn, und dich wird man nennen gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Amen. Liebe Gemeinde, wenn dir das momentane politische Klima in Südafrika Sorge macht, dann ist dieser Predigttext für dich. Wenn du an dir selbst leidest, an deiner Sünde vielleicht, an den Verletzungen deiner Vergangenheit vielleicht, an der Perspektivlosigkeit, der Hoffnungslosigkeit deiner Zukunft vielleicht, dann ist dieser Predigttext für dich. Wenn du in letzter Zeit der schrecklichen Realität des Todes ins Gesicht schauen musstest, dann ist dieser Text für dich. Wenn du dich selbst wieder enttäuscht hast, dass du deine Zeit etwa verschwendet hast oder lustlos warst oder ein Herz voller Frust und Hass mit dir herumgetragen hast und Undankbarkeit, ja, dann ist dieser Text für dich. Wenn du dich nachts schlaflos vor Sorge im Bett herumwühlst, auch dann ist dieser Text für dich. Ihr Lieben, wir leben nicht im Paradies. Nein, das Paradies finden wir überhaupt nicht in dieser Welt, nirgendwo auf dieser Welt. Und eben das erleben wir immer wieder schmerzhaft in unserem Alltag, wo wir politische und wirtschaftliche Krisen erleben, wo wir persönliche Krisen erleben, wo wir dem Tod begegnen, wo wir immer wieder über uns selbst erschrecken. Und wie wenig wir oft diejenigen sind, die wir sein wollen und viel öfter so sind, wie wir überhaupt gar nicht sein wollen. Nein, wir leben nicht im Paradies. Das Paradies finden wir nicht in dieser Welt. Nirgendwo. Liebe Gemeinde, diese bittere, aber wahre Erfahrung hat auch das Volk Israel machen müssen. Als es aus dem Exil, als es aus der Verbannung in sein eigenes Land und in die eigene Stadt Jerusalem zurückgekehrt war. Wie waren sie doch so froh nach Hause in ihre Heimat zurückgekehrt? Die Verbannung war zu Ende. Welch ein Wunder, genauso wie die Propheten es verheißen hatten. Zwar war natürlich alles kaputt, das wussten sie, aber die Zurückgekehrten, sie hatten mit dem Wiederaufbau der Stadt und dem Tempel angefangen. Voller Erwartung, voller Hoffnung hatten sie diesen Neustart dort im Land und in Jerusalem gemacht. Voller Erwartung und Hoffnung, dass nun endlich eine gute Zeit kommen wird. Ja, so waren sie überzeugt, nun würde alles gut werden. Nun nun erwarteten sie eine goldene Zukunft. Nun endlich sollte Frieden sein. Und Schluss mit der Ungerechtigkeit im Land. Und Schluss auch mit dem Götzendienst der Menschen, dem ständigen Fremdgehen der Israeliten, dem permanenten Hinterherlaufen hinter andere Götter, was sie ja alles ins Exil gebracht hatte. Nein, dieses würde nun alles der Vergangenheit angehören. Nun würden sie ordentlich regieren und ordentlich regiert werden. Nun würde keine riesige Kluft mehr zwischen den Armen und den Reichen sein. Alle würden zur Genüge haben. Der Gottesdienst würde nicht mehr verlogen sein. An den Geboten Gottes würden alle ihre Freude haben. Aber dann kehrt ganz schnell die Ernüchterung ein. Zutiefst traurig, aber wahr. Die wirtschaftliche Not im Land ist so groß, dass die Aufräumarbeiten und die Aufbauarbeiten stocken. Es ist ein unsicheres Leben, das die Umgekehrten oder die Zurückgekehrten im Lande Israel erleben. Immer wieder ziehen Räuberbanden über sie her, die ihnen Hab und Gut stehlen. Und die Frage ist irgendwie ungeklärt im Raum, wem gehört überhaupt das Land, der Boden? Denen, die in der Zwischenzeit ins Land gezogen sind, als die Israeliten weg waren? Oder den Zurückgekehrten? Oder gar den Nachkommen derer, die damals verschleppt worden waren? Das war die äußere Not. Noch viel schlimmer war die Tatsache, dass nach wie vor doch wieder ganz viel Unrecht im eigenen Land herrschte. Es war wieder ganz schlimme Ungerechtigkeit da im Umgang miteinander. Und wieder machte sich Götzendienst breit. Ja, viele Israeliten wandten sich, kaum waren sie zurückgekehrt, wieder fremden heidnischen Göttern zu. Sie praktizierten irgendwelche mythologischen Kulte. Ja, es schien, als ob man nichts aus dem Exil gelernt hatte. Die Reichen unterdrückten neu die Armen. Sie brachen nicht ihr Brot mit den Hungernden und nahmen den Obdachlosen nicht in ihr Haus. An den Festtagen und Fasttagen, in den Fastenzeiten, prügelte man sich und zankte sich. Den Gottesdienst feierte man zwar formell und nach Vorschrift, aber ganz ohne Herz. Die Gerechten, die den geraden Weg gingen, die wurden zur Seite geschoben und umgebracht. Ja, das ist die Wirklichkeit, auf die die Heimgekehrten, die so voller Hoffnung und Mut zurückgekommen waren, ja, das ist die Wirklichkeit, auf die sie stoßen. Das Paradies, wir finden es doch nicht in dieser Welt. Das Heile, das Vollkommene, das ungebrochene Leben, nein, das finden wir doch nicht hier. Liebe Gemeinde, geht es uns nicht oftmals ganz ähnlich? Stehen wir nicht oft ganz ähnlich wie die zurückgekehrten Israeliten damals mit enttäuschter Ernüchterung vor der Realität unseres Lebens? Da hatten wir uns viel vielleicht erhofft von einer bestimmten Medizin oder von einer Beziehung, von einem bestimmten Menschen, vielleicht von einem bestimmten Politiker. Vielleicht haben wir uns viel erhofft von einer bestimmten Epoche der Weltgeschichte. Ja, mit diesem Menschen, so hatten wir es uns eingeredet, mit dieser Medizin, mit dieser Generation, mit dieser Zeit, mit diesem Blatt, das ich heute umdrehe, wird alles besser. Nun wird alles gut. Nun werde ich von meiner Sucht freikommen. Nun werde ich endlich glücklich. Nun brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen und keine Ängste mehr zu durchleben. Aber nein. Das Paradies finden wir eben nicht in dieser Welt. Nicht in irgendeiner Medizin oder Heilmethode, nicht in der Politik, in keinem Politiker noch irgendeinem politischen System. In keiner Beziehung finden wir das Paradies, in keinem Land der Welt, zu keiner Zeit der Weltgeschichte. Und doch gibt es das Paradies. Es hat einen Namen, Jesus Christus, der Heiland und Retter, der ewige Gottessohn, der Mensch wurde, der in unsere gebrochene Welt kam, um durch sein Leben und Sterben das Paradies für uns zu erwerben. Ja, es gibt es tatsächlich, ihr Lieben, das heile und das vollkommene Leben. In ihm, in Jesus Christus. Er ist und bringt das Paradies. In ihm können wir es finden. Jedoch, und das gilt es zu sehen, jedoch finden wir das Paradies allein in ihm, nirgendwo anders. Liebe Gemeinde, auf genau diese Botschaft bereitet Gott sein Volk vor. Als es diese wahnsinnige Enttäuschung nach der Rückkehr aus dem Exil erlebt. Ja, auf genau diese Botschaft bereitet Gott sein Volk vor, dass das Paradies nicht in dieser Welt zu finden ist. Weil das Problem die Sünde ist. Und weil das Exil diese Sünde nicht weggenommen hat. Auf dieses Problem der Sünde gibt es nur eine Antwort. Gottes Heilswerk, das er mit der Sendung seines Messias in die Welt, als die Zeit erfüllt war, heraufführen würde. Und so steht damals der Prophet Jesaja auf und er predigt den Zurückgekehrten, denen, die so unendlich erschrocken waren über den hügen Widerspruch zwischen dem, was sie sich erhofft hatten, sein würde nach der babylonischen Gefangenschaft und dem, was sie in Wirklichkeit vorgefunden haben. Ja, sie brauchten einen Propheten, denn sie waren zutiefst erschrocken in ihrem Glauben. War es das? So hatten sie sich gefragt, kann es das gewesen sein? Waren Gottes Verheißungen alle falsch gewesen? Ja, so schien es doch. Ihre ganze Hoffnung war doch verloren und betrogen worden. Doch nein, ruft ihnen Jesaja zu, lasst nur jetzt nicht euren Kopf hängen. Die Sünde ist noch nach wie vor da, ihr tragt sie alle in euch. Und sie macht es, diese Sünde macht es, dass ihr das Paradies nicht bei der Rückkehr nach Jerusalem gefunden habt. Ja, ihr habt die nackte Wirklichkeit der Sünde nun gerade wieder vor Augen geführt bekommen. Die Sünde, die so grausam und unerbittlich ist. Diese Sünde konnte das Exil nicht abwaschen. Und diese Sünde, die könnt ihr, die ihr zurückgekehrt seid, nicht selbst überwinden. Überwinden kann sie nur einer. Und er kommt noch. Ja, nur nicht verzagen, er kommt, der euch die Tür zum Paradies aufschließt und hereinführt. Und dann spricht Jesaja mit den Worten der heutigen Predigtlesung: O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen, lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. O Jerusalem, lässt Jesaja ausrichten, Gott sieht dein Elend. Ja, all deine Nöte und Enttäuschungen und Sehnsüchte, die sieht er sehr wohl. Dein Hoffen, dass doch endlich alles so sein soll und wird, wie Gott es verheißen hat, dein Hoffen, dass endlich alles gut wird und heil, dass alles, was gebrochen ist, gesund wird. Ja, Gott sieht es. Er hat euch nicht vergessen. Er hat gar Wächter eingesetzt, die ihn unablässig Tag und Nacht an euer Schicksal, an das Schicksal seines Volkes und seiner heiligen Stadt erinnern. Sie werden keine Ruhe geben, diese Wächter, bis Jerusalem wieder aufgerichtet ist und zum Lobpreis aller gesetzt wurde. Ihr Lieben, wie wunderbar, wie trostreich. Gott hat Wächter eingesetzt. Wächter, die Tag und Nacht vor ihn treten und ihn an seine Verheißungen erinnern. Ja, so sorgt er selbst dafür, dass seine Sache, dass sein Heilsplan für sein Volk und für die ganze gebrochene Welt, die Sache seiner geliebten Menschenkinder, ja, dass diese Sache nicht einschläft, dass diese Sache nicht gar vergessen wird. Nein, es werden Wächter eingestellt, die nicht mehr schweigen, bis Gott seine Versprechen alle wahrgemacht hat. Ja, welch wunderbarer Trost inmitten aller Anfechtungen und Anfeindungen, die auch wir so erleben. Gott kann unsere Not gar nicht vergessen. Da sind Wächter, die ihn Tag und Nacht und ohne Unterlass daran erinnern. Das ist, ihr Lieben, übrigens auch ein Grund dafür, warum wir als Christen und als Kirche ohne Unterlass beten zu Gott. So sind auch wir ebenso Wächter. Wächter, die mit unseren Gebeten Gott ständig, Tag und Nacht, ohne Unterlass in seinen Ohren liegen, um ihn an seine Verheißungen zu erinnern. Gott, wende doch die Krankheit dieses Menschen. Gott, sei doch eine Hilfe dieser einsamen Person. Gott, mehre doch den Glauben und dein Reich in aller Welt. Sende treue Arbeiter aus. Gott, schenke doch eine Regierung, die dich fürchtet und so weiter. Ja, indem wir beten, üben auch wir eine Wächterfunktion aus. Halten wir Gott seine Verheißungen vor und bitten ihn, dass er sie bald einlösen möge. Jesaja erinnert zugleich das Volk, was Gott verheißen hat, das wird er auch tun. Allem zum Trotz könnt ihr deshalb an seinem Wort festhalten. Ja, er, Gott, steht immer zu seinen Verheißungen. Er nimmt sie nicht etwa zurück, er vergisst sie niemals und er hofft auch nicht etwa, dass ihr sie vielleicht vergesst. Nein, auch wenn Gott euch jetzt noch nicht oder wenn Gott euch jetzt noch weiter warten lässt, wenn er euch jetzt auch vielleicht noch länger warten lässt, als ihr dachtet und gehofft hattet, so nimmt er doch seine Versprechen nicht zurück. Nein, Gott steht zu seinem Wort. Er wird tun, was er verheißen hat und euch das Heil und das Leben bringen. Liebe Gemeinde, wir wissen natürlich, Gott hat eingegriffen. Gott hat geholfen, er hat das Heil und das Leben gebracht. In Jesus Christus. Ja, Jesus Christus ist die Erfüllung aller Verheißungen Gottes. Alle Verheißungen Gottes über die Jahrhunderte gesprochen, erfüllen sich in ihm, in Jesus Christus. Die große Tragik ist natürlich, das ist Thema des heutigen Sonntags, dass die meisten Juden dieses nicht erkannt haben, als Jesus kam. Dass sie ihn nicht als den Messias, als den Heilsbringer erkannt haben. Nein, sie lehnten ihn vielmehr ab. Sie waren so fixiert darauf, dass der Messias ein König nach irdischen Vorstellungen sein würde, der Jerusalem zum politischen Mittelpunkt der Welt machen würde, dass Israel zum bedeutendsten Staat der Erde werden würde. Ja, so fixiert waren sie auf dieses Bild, dass der Messias das Paradies auf Erden bringen würde, dass sie nicht erkannt haben, als Gott in Jesus Christus mitten unter sie kam, sie zu erlösen für sein Reich. Dass all die Verheißungen der Propheten im Alten Testament noch einen ganz anderen, einen viel größeren, einen viel umfassenderen und heilvolleren Sinn hatten in Jesus Christus, ja, das haben sie leider nicht erkannt. Dass er ein ganz neues Leben bringen würde, ein Reich nicht von dieser Welt, vielmehr das Himmlische, das Ewige, das neue Jerusalem. Und wir heute? Ihr Lieben, wir wissen, dass in Christus Gott all seine Verheißungen an sein Volk wahrgemacht hat, dass Christus der verheißene Messias ist. In ihm hat er seinen Heilsplan vollbracht. Zugleich wissen wir aber auch, dass noch Gott diesen Heilsplan nicht ganz zu Ende geführt hat. Dass er ihn noch nicht restlos umgesetzt hat. Ja, Jesus Christus hat am Kreuz die Sünde der Welt hinweggetragen. Und doch knechtet eben diese Sünde nach wie vor uns in unserem Leben. Noch, immer noch, wirkt sich diese Sünde in der Welt und über die Generationen hinweg aus. Und richtet Verwüstung und Zerstörung. Ja, auch in unserem ganz individuellen Leben wirkt sich diese Sünde verheerend aus. Und in dem Leben der Menschen um uns herum wirkt sich aus auf Körper, Geist und Seele, Haus und Hof, Acker und Vieh, Land und so weiter. Aber das liegt, wie gesagt, ganz einfach daran, dass Christus noch nicht zu Ende geführt hat, was noch vollendet werden muss. Seit Golgatha ist für unsere Erlösung alles getan. Ja. Doch das ganze Heil, das vollendete Heil für uns, das gibt es erst mit Jesu Wiederkunft. Ja, das ist die Verheißung, die wir haben. Das ist die Verheißung, die uns gemacht wurde von Gott, vermittelt durch den letzten und größten Propheten überhaupt, Jesus Christus. Die Verheißung, ich komme wieder und ich führe euch hinein in das himmlische Jerusalem. Ja, das ist die Verheißung, von der wir leben als Christen, von der wir wissen, dass Gott sie niemals vergessen wird. Gott kommt erneut in unsere Welt. Er kommt erneut zu seinem Volk. Er wird noch einmal sichtbar einschreiten, um zu Ende zu führen, was er am Kreuz schon vollbracht hat. Endgültig, machtvoll, in aller seiner Herrlichkeit, für immer. Nein, liebe Gemeinde, das Paradies finden wir wahrlich nicht in dieser Welt. Wir finden es allein in Jesus Christus, in dem neuen Jerusalem, das er mit sich bringt. Gebe Gott, dass wir dieses immer wieder verinnerlichen, dass wir dieses immer wieder beherzigen, dass wir alle unsere Hoffnung als Christen inmitten der Sünde und ihrer Folgen, die wir jeden Tag weiter erleben, inmitten auch der Gebrochenheit dieser Schöpfung und Welt, ja, dass wir unsere Augen auf Jesus Christus immer wieder ausrichten und auf den Tag seiner Wiederkunft. An ihm wird alles gut an diesem Tag, wirklich gut. Noch rufen die Wächter, noch ist es nicht so weit. Doch Gott sei Lob und Dank, was er verheißen hat, das wird er auch tun. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.